Also im Grunde, wir haben das Tabu durchbrochen, über das Aus der Fossilen zu reden. Und wir haben positiv die Möglichkeit, über wirklich grandiose Expansion auf globaler Ebene für alle, für 8 Milliarden Menschen, über ein neues Energiesystem zu reden. Und ich denke, Santa Marta und andere Projekte dieser Art sind ein Ausdruck dieser doppelten Situation.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.
American Energy Dominance. Das hat Donald Trump als Ziel in die US-Sicherheitsstrategie aufgenommen. Und Energy, das ist für ihn natürlich fossile und nukleare Energie. Etwas, das man packen, das man wegnehmen und kontrollieren kann. 57 Staaten machen sich dahingegen auf einen anderen Weg. Raus aus den fossilen Energien. Vor 2 Wochen trafen sich ihre VertreterInnen im kolumbianischen Hafenort Santa Marta, um über den Weg zum Ausstieg aus Produktion und Verbrauch von fossilen Energien zu diskutieren. Wir sprechen heute mit Adam Tooze darüber, ob sich hier eine vielversprechende Alternative zu den Weltklimakonferenzen abzeichnet, bei denen zuletzt die Fortschritte nur schwer zu erreichen waren. Währenddessen dauert die Krise am Persischen Golf weiterhin an. Könnte sie zu einem Wendepunkt der Weltenergieordnung werden? Demand Destruction, die Zerstörung der Nachfrage nach Öl und Gas durch hohe Preise, das ist hier das Stichwort. Neue Analysen geben Grund zu hoffen.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Über fossile Energiedominanz und globale Kooperation in der Energiewende sprechen wir am 18. und 19. Mai auf dem Berlin Forum und Global Cooperation, der großen Jahreskonferenz zu Fragen globaler Zusammenarbeit der Heinrich-Böll-Stiftung und des Seminars für ländliche Entwicklung der Humboldt-Universität. Wir erwarten unter anderem den ehemaligen chilenischen Präsidenten Gabriel Boric, Adriana Abdenour, die bis vor kurzem den brasilianischen Präsidenten Lula beriet, und Jennifer Morgan, Deutschlands Klimabotschafterin und Staatssekretärin unter der letzten Regierung. Und Adam ist auch dabei. Ihr könnt auch online teilnehmen, also meldet euch doch rasch an unter www.böll.de/globale-kooperation. Ihr findet den Link auch in den Shownotes. Mein Name ist Jörg Haas.
Ich bin Sarah Ribbert.
Und damit geht's los mit Märkte, Mächte, Emissionen, dem monatlichen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung mit Adam Tooze, Professor an der Columbia-Universität in New York.
Wir hatten ja schon 2-mal große fossile Energiekrisen in den 70er Jahren. 1973 nach dem Yom Kippur-Krieg zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten und 1979 im Zuge der iranischen Revolution. Insbesondere 1973 wurde zu einem Wendepunkt in der globalen Energiegeschichte, wie es jetzt auch kürzlich der Think Tank Ember in einer neuen Publikation nochmal aufgezeigt hat. Adam, kannst du uns mal etwas erzählen? Was hat Ember hier herausgefunden und wie unterscheidet sich das auch zu der Situation, in der wir jetzt sind?
Ja, ich würde sagen, dass Ember unterstrichen hat, was wir im Grunde gewusst haben, nämlich, dass diese Preisschocks der 70er Jahre, die, man muss es ja unterstreichen, vor allem von Öl ausgingen, ein Wendepunkt waren in der Energiegeschichte der entwickelten Länder. Egal, wie man es misst, pro Kopf, was weiß ich, Spritverbrauch von Autos, CO2-Intensität des Bruttosozialproduktes, die Kurven brechen nach einer, man nennt das die große Beschleunigung, die Great Acceleration, also einer Phase des massiven Anstiegs, angefangen so rund um den Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit, brechen diese bis zu diesem Zeitpunkt steigende Kurven in eine andere Richtung. Sie brechen nicht ein, sie brechen nicht ab. Es ist nicht ein schlagartiger Wandel, wie man es zum Beispiel in der ehemaligen Sowjetunion in den 90er Jahren sieht. Also kein Einbruch, aber eine stetige Entwicklung nach unten. Und das ist ja im Grunde auch die zentrale Erkenntnis hinter dem Gedanken, mit Preisen Energiepolitik zu betreiben. Denn es funktioniert. Also wenn man einen sehr, sehr großen Energiepreisschock bekommt, dann verändert sich die Entscheidung der Menschen und zwar in allen Bereichen. Alles schaut dann nach Effizienz und nach Alternativen. Unter anderem natürlich auch nach perversen Alternativen. Das wird etwas unterspielt in den hoffnungsvollen Diskurs im Moment. Denn die erste Alternative, die in den 80er Jahren zur Verfügung stand, war ja Kohle. Und die Kohle kommt in den 80er Jahren wieder im Westen. Da gibt es all mögliche fürchterlichen Projekte, die zum Glück die 80er Jahre im großen Teil nicht überlebt haben. Aber die Energiefrage wird gestellt und das öffnet auch den Raum für Debatten über die Energiewende, die Energy Transition, die ersten Ansätze zur Forschung im erneuerbaren Bereich. Kann man historisch zurückverfolgen auf diesen Moment. In realen Werten waren die Ausgaben der westlichen Welt für Forschung im erneuerbaren Bereich nie höher, bis heute nicht höher als in diesem Moment. Das ist natürlich auch der Moment des atomaren Umstiegs, vor allem bei den Franzosen. Das heißt, der zentrale Punkt ist, die Energiefrage wird gestellt und die optimistische Leseart ist, jetzt wird wieder die Energiefrage gestellt und dieses Mal ist ganz klar, wir kamen jetzt gerade von einer Diskussion mit der großen NGO Ember, die diese Position sehr stark vertritt, dass in diesem Moment das Entscheidende ist, es ist eine sogenannte Elektrotech, eine saubere elektrische Alternative ist in sehr, sehr wesentlichen Bereichen da. Jetzt kommt also der fossile Schock und hoffnungsvoll könnte man auf die Situation schauen und sagen, okay, jetzt wiederholen sich die 80er Jahre, aber diesmal ist der Entwicklungspfad klar und es geht in die Richtung Erneuerbaren, vor allem Solar mit Batterien. Die, ja, man unterschätzt es zu leicht, weil die Story jetzt so selbstverständlich scheint, aber vor 10 Jahren war Solar noch nicht die dominante Alternative, Wind war die dominante Alternative. Das hat sich jetzt fundamental verändert und mit Batterien tolle neue Aussichten. Das Problem ist, wenn man von einem Problem reden kann, ist, dass der Preisschock natürlich bisher weit weniger akut ist. Und man verwechselt das zu leicht mit der Situation 22, die natürlich vor allem Gas betraf und wo es wirklich eine absolut horrende Preisentwicklung bei Gas gab. Bisher sind die Entwicklungen aufgrund des Krieges gegen den Iran relativ, nach diesen historischen Maßstäben gemessen, relativ zahm. Und selbst angesichts dieser zahmen Preisentwicklung ist nicht klar, dass die Regierung diese Preisschocks überhaupt durchgehen lassen. Denn das muss ja natürlich auch geschehen. Die Politik muss bereit sein, den Konsumenten zuzumuten, diese höheren Preise zu zahlen. Das war 22 nicht der Fall. Angesichts der damaligen Preislage vertretbare Entscheidung, denke ich, damit Subventionen nachzuhelfen, obwohl das Subventionen für Fossile sind. In diesem Moment würde ich eher sagen, nee, dieser Marktimpuls sollte durch das System, durch die Wirtschaft durchlaufen und Verhalten verändern.
Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, und zwar die Frage der Versorgungssicherheit. Und da sagt ja Fatih Birol, der Direktor der Internationalen Energieagentur IEA, dass durch diesen aktuellen Preisschock, durch diese Krise, das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Versorgung mit fossilen Energien irreparabel beschädigt sei. Und man kann schon auch sagen, es gibt schon immer mehr Hinweise, dass private Akteure verstärkt auf E-Autos und Wärmepumpen zurückgreifen, dass Staaten die Elektrifizierung beschleunigen. Und manchmal auch die vorhandenen Projekte mit Flüssiggas zurückfahren. Es gibt ja die These, dass das jetzt alles zu einem großen Bumerang wird für Trump, für seine fossile Energiedominanzagenda, dass er unfreiwillig die weltweite Abkehr von fossilen Energien beschleunigt durch seinen Krieg gegen den Iran.
Ich meine, die Amerikaner, wenn man gegen argumentieren möchte, argumentieren natürlich anders. Leute, es gibt eine sichere Quelle von Fossilen und die ist im Golf von Amerika, wie es jetzt heißt. Also bedient euch bei uns, wir können liefern, wir sind sicher. Das war ja auch das Argument in den 2010er Jahren der Obama-Administration angesichts der damaligen Shale-Revolution. Man sprach ja von Freiheitsmolekülen. Das ist ihre Agenda. Aber du hast vollkommen recht, Dirk. Ich meine, es ist ja auf verschiedenen Ebenen die Verunsicherung. Ah, die Iraner machen die Hormuz-Meeresenge zu, was man eigentlich hätte mitdenken können. Aber das wurde scheinbar nicht mitgedacht von den amerikanischen Strategen. Insgesamt muss man fragen, denke ich, ob innerhalb der Gehirnwindung der Trump-Administration diese zwei relativ klaren Schienen, das heißt also revisionistischer, aggressiver Krieg im Nahen Osten in Allianz mit Israel und mit Netanyahu auf der einen Seite. Und das andere ist diese ebenfalls relativ klare Schiene, nämlich fossil und amerikanische Dominanz. Und es ist nicht klar, dass da wirklich eine Kopplung besteht. Ich habe neulich deutsche Stimmen gehört, die sagen, ja, das ist vollkommen einfach, der Trump macht Venezuela, Nigeria und jetzt macht er Iran. Das ist ein Kurzschluss. Das ist wirklich viel zu kurz gedacht. Ich denke, dass die viel plausible Interpretation ist. Es ist ein weiteres Symptom für die Desintegration der Kohärenz des Zusammenhangs der amerikanischen großen Strategie, der Grand Strategy. Nicht irgendwie jetzt ein vierdimensionales Schachzug, der jetzt schiefgelaufen ist. Wenn man schieflaufen impliziert, ja, sie hatten einen Plan.
Vielleicht nur kurz nochmal zu diesem Argument, zu dem amerikanischen, dass die Versorgung mit amerikanischem Shale-Gas oder auch Öl nun die Sicherheit bedeutet. Wir haben ja nun wirklich die Volatilität der amerikanischen Politik an verschiedenen Stellen erfahren und ob sich momentan irgendein Staat so binden will an einen Präsidenten, der seine Meinung zwischen dem Aufstehen und dem Abendessen ändert. Ja,
fragt die deutsche Regierung.
Ja.
Gut. Die gegenwärtige. Sie scheinen sich da zumindest zweierlei Meinung zu sein. Das eine ist das Reden und das andere ist das Tun. Aber du hast vollkommen recht, natürlich. Ich spreche ja nicht meine Meinung, nein. Ich trage ja hier nur die Ratio der amerikanischen Strategen vor. Es gibt jeden Grund, sich abzukoppeln. Das ist ganz klar. Jede vernünftige Energiepolitik würde jetzt gerade in diesem Moment nach Alternativen ausschauen. Und das impliziert, und man muss es sofort dazu sagen, andere Abhängigkeiten. Denn wenn man im Moment ernsthaft bei den Erneuerbaren ist, dann ist man bei China, da gibt es kein Drumherum. Man kann natürlich Alternativen ausbauen, aber das kostet und das dauert. Im Moment heißt das China, und das ist einfach nur eine Lektüre in einer komplexen, zusammenhängenden Welt. Gibt es keine absolute Sicherheit, gibt es keine absolute Autonomie. Und wer in solchen Begriffen argumentiert, ist ideologisch unterwegs.
Deshalb kam ja jetzt auch diese Initiative der Santa Marta-Konferenz von Kolumbien und Niederlande genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, das Thema Volatilität von fossilen Energiepreisen, Energiesicherheit ist ja gerade in aller Munde. Und das stützt natürlich die Argumente, jetzt den fossilen Ausstieg auch gemeinsam voranzutreiben. Da gab es ja jetzt ein mehrtägiges Treffen in Santa Marta. Wie schätzt du das ein? Also was ist da rausgekommen oder auch wie bedeutsam denkst du, ist das denn?
Das ist ja so eine Sache mit den globalen Klimaabkommen. Alle, die hier wohl zuhören und zuschauen, werden die COPs verfolgen. Wenn man aber mal knallhart fragt, was bewirken die eigentlich, dann ist es nicht ohne weiteres einfach, darauf eine Antwort zu geben. Es ist ziemlich klar, dass die Energiewende und Klimapolitik nicht dort prinzipiell gemacht wird oder das heißt nicht umgesetzt wird. Dort werden Konzeptionen diskutiert, dort wird Konsens hergestellt, da werden Ziele vorgetragen, man macht Absprachen und man gibt Versprechen ab. Aber Delivery, das heißt also die tatsächliche Umsetzung, hängt immer von Staaten oder im europäischen Fall natürlich von der EU ab. Und dann auf lokaler Ebene von Städten und Gemeinden bis zur einzelnen Firma und zu den einzelnen Bürgerinnen. Unter diesem Aspekt muss man sagen, okay, dieses Ausscheren in eine andere Gruppe außerhalb der COPs ist gewisserweise ein Ausscheren aus dem Rahmen des COPs. Aber wenn es im Grunde einfach eine Bezeugung des Commitments ist, dass diese Gruppe von 57 Staaten plus EU oder vielleicht sind 56 wirklich ernst machen wollen, dann ist das ja nur zu begrüßen. Das ist ein stimulierend, man treibt sich gegenseitig an. Entscheidend ist natürlich, wer dabei ist und wer nicht. Und es ist eine interessante Gruppierung. Also die Klimapolitik hat ja seit den 90er Jahren immer wieder neue Konfigurationen erzeugt. Bestechend an dieser Gruppierung ist, wie du sagst, Sarah, die Gastgeber, Kolumbien und die Niederlande, beides in ihrer eigenen Weise durchaus sehr ernsthaft bei der Energiewende dabei. Die Niederlande im europäischen Vergleich sehr, sehr weit fortgeschritten. Natürlich aber auch ein fossiler Energiestaat. Und was sonst dabei ist, ist interessant. Und es sind eben nicht die absoluten Spitzenplayer. Es sind nicht die Inder, es sind nicht die Chinesen, es sind nicht die Amerikaner. Ich glaube, die Russen sind auch nicht da, es sind nicht die Saudis. Sondern es ist eine Kombination aus Europa, Lateinamerika und die anderen südasischen Staaten außer Indien. Also Bangladesch und Pakistan sind beide dabei. Und Indonesien. Und das sind ja riesige Länder. Also insgesamt sind, glaube ich, 2+ Milliarden Menschen vertreten auf diesem Kongress. Und das ist natürlich ein Gewicht.
Ja, ich glaube, es sind 40% des globalen BIPs, hatte ich gelesen, die jetzt dort vertreten waren.
Das kommt ungefähr hin, weil die Europäer sind ja rund 20 und dann alles dazu.
Ich meine, was ich so verfolgt hatte, gab es auch einige Diskussionen darüber, wer da denn jetzt teilnehmen soll. Und da waren die Meinungen wohl auch etwas unterschiedlich, je nach Land. Also zum Beispiel Großbritannien hat jetzt gesagt, China war jetzt nicht mit dabei, aber es sollte auf jeden Fall im nächsten Jahr bei der Folgekonferenz mit dabei sein und wir sollten das auch möglichst attraktiv für sie machen. Ich glaube, Niederlande und Kolumbien hatten ja jetzt erstmal so einen etwas konservativeren Ansatz und haben halt möglichst versucht, Kriterien zu definieren, mit denen sie dann rechtfertigen können, welche Länder praktisch erstmal Teil des Klimaschutzclubs sind und welche nicht. Und die Idee war natürlich auch aus der Erfahrung der COP kommend, wo jetzt lange Zeit keine konstruktiven Debatten möglich waren, jetzt ist erstmal das in einer kleineren Runde zu probieren mit Ländern, die tatsächlich ein richtiges Interesse haben, also auch schon Ambitionen in der Vergangenheit gezeigt haben. Bei der letzten COP in Berlin, dann zum Beispiel ja auch diese Roadmap zu einem fossilen Ausstieg mit unterstützt haben. Darüber hat man versucht, so ein bisschen den Kreis erstmal kleiner zu ziehen, wenn auch jetzt natürlich dann die Idee ist, in Zukunft das weiter zu erweitern, weil wie du richtig sagst, letzten Endes geht es natürlich auch darum, die großen Player müssen daran mitwirken, ansonsten wird es nur eine begrenzte Wirkung entfalten.
Aber ich meine, ist klar, die Amerikaner können nicht Teil davon sein. Sie waren ja auch in Belém im Grunde abwesend. Und das ist gut so. Ich meine, die Amerikaner mit reinzunehmen, die blockieren doch nur, die sabotieren. Das hat man ja letztes Jahr gesehen mit harten Bandagen. Das ist wirklich ein radikaler Bad Actor, der sollte im Grunde ausgeschlossen werden, meiner Meinung nach. Chinesen sind eine vollkommen andere Kategorie. Denn im Grunde sind ja die allermeisten Ambitionen der teilnehmenden Staaten ohne China nicht zu realisieren. Aber was klar ist, dass China in seinem Auftritt auf den COPs bei weitem nicht die führende, energische, innovative Rolle spielt, die man eigentlich vermuten würde. Aber letztendlich geht es für sie über Souveränität. Sie lassen sich einfach nicht binden. Sie machen es nach ihrem eigenen Zeitplan. Und in diesem Sinne sind sie ein unbequemer Akteur für eine solche Situation. Es ist für mich erstaunlich, dass Indien nicht dabei ist, ehrlich gesagt. Denn Indien ist riesig. Selbst die Modi-Regierung, ja im Grunde eine rechtsorientierte Regierung, nimmt erneuerbaren Energien ernst und es gibt nennenswerte Konfigurationen von Interessen in Indien, die auch ernsthaft dabei sind. Und Indien ist ein Land anders als Pakistan zum Beispiel mit raschem Wachstum, sodass also die Energiefrage wirklich gestellt ist. Und es ist klar für sie, dass die Erneuerbaren, die grünen Energien eigentlich die Antwort darstellen. Die werden nicht sehr viel mehr Kohle ausbauen. Sie waren in Glasgow, berühmterweise 21, haben sie gezögert und blockiert bei Kohle. Aber die Welt jetzt, 5 Jahre später, ist vollkommen anders als damals. Und ich denke, da wird es wenig Widerstand geben. Also für mich wäre eher Priorität, glaube ich, Indien mit reinzunehmen als China. Denn China macht sein Ding und alle anderen verfolgen einfach, was China macht. Und wir nehmen uns die hochsubventionierten Produkte ihre Energierevolution für unsere eigenen Zwecke. Das wäre für mich so die Logik. Interessant ist eben die Mobilisierung von Lateinamerika um diese Gruppe herum. Man könnte es ja im weiteren Sinne sehen, diese Konfiguration, diese etwas andere transatlantische Schiene, die von Europa nach Lateinamerika läuft, ist natürlich eine interessante Achse für die Weltpolitik. Und über Lateinamerika natürlich auch eine sehr weite und breite Straße nach China, weil sie alle nach China exportieren. Ja, es ist eine Neukonfiguration, die unter anderem auch erzwungen wird durch das Ausscheiden Amerikas als konstruktiver Akteur.
Nun ist ja mit dieser Santa Marta-Konferenz auch ein neues Framing auf den Tisch gekommen. Während die Klimaverhandlungen ja im Wesentlichen um Emissionen sich drehen, ja, Emissionsreduktion, geht immer um Tonnen von CO2, geht es hier plötzlich um fossile Energien. Und um den Ausstieg aus den fossilen Energien, das war ein Ausstieg aus Produktion und Konsum. Nun würde man ja eigentlich sagen, ja klar, das ist doch dasselbe. Das Klimaproblem kann man nur lösen, wenn man die Produktion und Konsum von fossilen Energien reduziert. Aber anscheinend ist es doch bedeutsam. Oder denkst du, dieses Reframing ist unbedeutend?
Nein, bestimmt nicht. Und das hat, glaube ich, 2 Aspekte, ein negativer, ein positiver. Aber es ist ja die wahnwitzige Tatsache, dass, glaube ich, bis Glasgow 21 in keinem COP explizit unterstrichen wurde, das heißt das Ende der Fossilen. Und in Glasgow hat man sich getraut, über Kohle zu reden und Dubai 23, das ja unterschätzt wird, glaube ich, als Ereignis, weil es überschattet wird durch das, was danach kommt und durch die Kontroversen um den Veranstaltungsort. In Dubai wurde ja zum ersten Mal wirklich explizit und im größeren Ausmaß diskutiert. Das heißt, die COPs haben nachholend die Net-Zero-Debatte, die natürlich in der Zivilgesellschaft, bei den Experten, in der Industrie, überall anders fand das statt, nur nicht in den COPs. Und auf einmal hat man in den COPs in Dubai dieses doppelte Versprechen, wir verdreifachen die Erneuerbaren, wir verdoppeln die Energieeffizienz und wir regulieren Methan. Das ist ja absolut entscheidend. Damit, mit diesem Plan, sollte man ihn realisieren, kämen wir auf eine Stabilisierung bei 1,7 Grad. Das ist nicht zu unterschätzen, dieser Einschnitt. Das Entscheidende ist, unter anderem, glaube ich, nicht nur der diskursive Durchbruch, dass es einfach ab einem bestimmten Punkt lächerlich wirkt, nicht über Fossile zu sprechen, sondern 23 ist ja der Moment, wo die chinesische erneuerbare Explosion ja wirklich im Gange ist. Und auf einmal wird es auch denkbar, und zwar durchaus realistisch, mindestens für den Strombereich haben wir eine Lösung. Also im Grunde, wir haben das Tabu durchbrochen, über das Aus der Fossilen zu reden. Und wir haben positiv die Möglichkeit, über wirklich grandiose Expansion auf globaler Ebene für alle, für 8 Milliarden Menschen, über ein neues Energiesystem zu reden. Und ich denke, Santa Marta und andere Projekte dieser Art sind ein Ausdruck dieser doppelten Situation. Das macht natürlich die Abwesenheit von China etwas, das ist ein Zeichen der Zeit. Sie sind die Bedingung der Möglichkeit, aber sie sind nicht dort.
Eine große Frage, die da natürlich auch im Raum steht, ist dann immer die des Geldes. Also wie lässt sich das Geld auftreiben, um dann diese Transformation gerade auch für die ölexportierenden Staaten, dazu gehört ja auch tatsächlich Kolumbien, aber eben auch zum Beispiel Nigeria, wie lässt sich das Geld auftreiben, um diese Transformation voranzubringen? Und eine der treibenden Kräfte hinter dieser Konferenz ist ja auch die Initiative für Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Das ist ein sehr langer Name, aber im Prinzip geht es um einen globalen Vertrag, wo man sich darauf einigt, dass man eben die Produktion und Nutzung fossiler Energien gemeinsam beenden möchte. Ein Gedanke dabei ist eben, dass wenn jetzt diese fossilen Rohstoffe im Boden gelassen werden, dass es dann in irgendeiner Form eine finanzielle Entschädigung gibt, was das Ganze dann wiederum eben auch für solche Länder natürlich besonders attraktiv macht, die vielleicht jetzt nicht den riesigen fiskalischen Spielraum haben. Im Fall von Deutschland haben wir dann natürlich immer unseren Kohleausstieg vor Augen, der ja aber nur möglich war, weil es enorme fiskalische Ressourcen gab, die dann wiederum in die Entschädigung von Gewerkschaften, von Unternehmen und so weiter geflossen sind, was ja in diesen Ländern nicht einfach so möglich ist. Also daher die Frage an dich, welche Rolle wird das spielen? Wie kann man das abfedern? Und könnte dieser Treaty da vielleicht auch ein attraktives Angebot sein?
Ja, ich meine, das Kohlebeispiel Deutschland ist ja wirklich die Groteskerie an sich, einfach aufgrund der Größenordnung für ein zweitrangiges Problem in quantitativer Hinsicht. Und das zeigt, wie komplex die Politik sein kann, auch für eine relativ hochfunktionierende Demokratie wie Deutschland. Ja, das sind wirklich entscheidende Fragen. Und ich würde versuchen zu trennen im Moment drei verschiedene Aspekte. Das eine ist Entwicklungshilfe und sollte Entwicklungshilfe für Nigeria zum Beispiel eine Priorität sein? Scheint mir vollkommen undiskutabel, ich meine offensichtlich. Die zweite Frage ist, wäre es eine Priorität, Entwicklungshilfe in der Form einer Entschädigung für entgangene fossile Einkünfte zu strukturieren? Das scheint mir vielleicht politisch interessant, aber auch im Grunde eher fragwürdig, würde ich sagen. Und die dritte Dimension ist, was erwarten wir, was überhaupt mit Nigerias Ölindustrie konterfaktisch ohne Politik geschieht? Und das ist dann die Frage der globalen Nachfrage. Und wenn wir davon ausgehen, dass diese technologische Welle, mal simpel gesagt, die aus China auf die Welt zurollt, die Nachfragebedingungen für alle Produzenten umpolt, dann sind die Aussichten vom Kostenstandpunkt her gesehen, wenig wettbewerbsfähige Produzenten wie Nigeria, wie Angola, im Grunde nicht gut. Das heißt also, das, was sie erwartet in einer Marktsituation, ist nicht eine blühende Zukunft der fossilen Produktion. Ganz anders zum Beispiel Gas in Nigeria. Sie haben absoluten Bedarf für Stromerzeugung, petrochemische Industrie. Gas ist eine Sache, die von der nigerischen Seite im Moment mit chinesischer Hilfe und Finanzierung sehr stark betrieben wird. Aber ich würde versuchen, diese drei Dimensionen auseinander zu klamusern und zu sagen, okay, letztendlich, wenn Nigeria nicht sein eigenes Öl konsumiert, dann hängt es natürlich vom europäischen Nachfrageunterhandel sehr stark ab. Wenn wir in Europa dekarbonisieren, dann entfällt dieser Markt für Nigeria. Sollte man einfach knallhart marktökonomisch sagen, okay, das ist ihr Problem. Nein, das geht nicht, weil Nigeria strategisch ist und aus eigenem Interesse des Westens, aber eben auch aus gerechtigkeits- und ethischen Standpunkten her, ist klar, dass wir dort unterstützend helfen sollten. Meine Frage ist eben dann beim zweiten Punkt, gerade dort ansetzend, das ist mir nicht unbedingt einleuchtend. Aber wie gesagt, jede solche Diskussion, wo solche Gruppierungen zusammenkommen und diese Probleme diskutieren, scheint mir produktiv, interessant. Natürlich sollten wir in diesen Maßstäben darüber reden, aber ich bin mehr und mehr skeptisch gegenüber diesen kurzschlüssigen Argumenten, wo wir sagen, Punkt für Punkt, okay, da müssen wir einschränken, also müssen wir dort gerade auch für diese Gruppe Alternativen finden. Besser, denke ich, allgemeiner ansetzen und sagen, warum ist Nigerias Wirtschaft so abhängig von Öl? Das ist an sich ein Problem. Das Problem ist das mangelnde Wachstum, die mangelnde Infrastruktur, die wenig alternativen Möglichkeiten, die sich für Nigerias schnell wachsende, ungeheuer begabte, erfolgsorientierte Bevölkerung einfach sich nicht bieten. Und das ist das zentrale Problem, nicht jetzt ein Kohlekompromiss für die nigerianische Ölindustrie.
Ich meine, die Frage ist ja letztendlich, wofür braucht es eigentlich Geld für den Ausstieg, wenn man sagen kann, dass die erneuerbaren Energien schon jetzt billiger sind als die fossilen und zukünftig immer billiger werden. Und sozusagen löst sich damit nicht das Finanzierungsproblem.
Das sind aber zwei verschiedene Probleme, denn die Erneuerbaren sind ja vor allem für die Elektrifizierung gut. Und das Problem der Entschädigung für Leave Them in the Ground ist ja vor allem für Öl. Und das sind zwei verschiedene Probleme. Pakistan ist ja ein Beispiel dafür. Die haben ja 50 Gigawatt mittlerweile an chinesischen Solarpanelen und Batterien importiert, ohne irgendeine äußere Förderung. Einfach nur, weil die pakistanische Oberschicht, und es geht um die obere Mittelschicht, sich entschieden hat, sie wollen sich abkoppeln vom pakistanischen Stromsystem. Das hat seine eigenen Folgeprobleme, aber da hat es keine Hilfebedarf. Die haben das einfach aus Eigeninitiative gemacht, weil sich das rechnet. Und das ist für viele, viele Teile der Welt, für Afrika insgesamt offensichtlich klar im Moment. Da geht es einfach nur um Finanzierung. Gegen den Weltmarkt gesehen müssen das keine Konzessionen sein, selbst in der Finanzierung. Also wenn man zu 5, 6, 7% das finanziert, dann lohnt sich das für sie sehr, sehr schnell. Das ist ein Problem und das ist für mich die Entwicklungsseite. Da würde ich sagen, klotzen, so groß es geht. Es gibt im Moment von der African Development Bank ein Projekt, 300 Millionen afrikanische Menschen, vor allem im ländlichen Raum, mit Grundstromversorgung auszustatten. Das geht nur mit chinesischer Technik, sagt man nicht. Kostet weniger als 50 Milliarden Dollar. Das sollte man verdoppeln. Da sollte Europa nachhaken. Das ist absolute Priorität. Denn warum sind die urbanen Regionen Nigerias so unter Druck? Weil es auf dem Dorf im Land so ärmlich ist. Und die nigerischen Städte bieten ja eine ganz andere Lebenswelt. Das wäre die Priorität. Der Knackpunkt ist Öl, denn Öl verspricht ja über globale Märkte unfassbares Reichtum, auch für lokale Eliten, die da mächtig absaaten. Nicht nur in Nigeria, ganz klar, überall. Texas ebenso. Und das ist natürlich ein anderes politisch-ökonomisches Problem. Aber eben auch eins, wo man den Nigerianern und den Angolanern und Venezuelanern auch sagen muss, Leute, ihr wisst, wer hier letztendlich das Sagen hat, und das ist der Weltmarkt für Öl. Und der bestimmt, wo der Preis hingeht. Und wir denken jedenfalls, vorherzusehen, wie dieser Trend läuft. Und der geht nach unten. Denn die große, versprochene, vorhergesehene asiatische Nachfrage wird vermutlich ausfallen.
Aber auch wenn die Erneuerbaren billiger sind, ist es ja so, dass fossile Interessen in vielen Staaten, unter anderem in den USA, extrem hohen Einfluss auf Politik gewinnen. Und sozusagen mit dem Zugriff auf die Macht des Staates, des letzten Endes des Fiskus oder auch mal der Zentralbank, die Möglichkeit haben, sozusagen das unausweichliche Ende der fossilen Energien rauszuzögern. Fossile Subventionen ist ein Riesenthema und so weiter. Also braucht es nicht letztendlich den gesellschaftlichen Diskussionsprozess über den Ausstieg, das, was wir im deutschen Kohleausstieg mit wahnsinnig viel Geld gemacht haben, aber letztlich weltweit, mit der Frage, können wir diese fossilen Interessen, die meistens eine Koalition sind von betroffenen Arbeitnehmern und deren Gewerkschaften plus irgendwelche reichen Konzerne, also dass man die irgendwie einbindet in diese Frage, wie geht der Ausstieg und muss man da nicht bestimmte Leute rauskaufen?
Absolut. Und da gibt es ein ganzes Spektrum an politisch-ökonomischen Modellen, die reichen von Texas auf der einen Seite bis Venezuela mit der großen staatlichen Ölfirma oder Mexiko ebenso mit der großen staatlichen Ölfirma oder Saudi-Arabien natürlich mit der allergrößten, hin zu sehr dezentralisierten oder sehr, sehr komplexen politischen Ökonomien wie zum Beispiel Südafrika um Kohle herum. Da hast du vollkommen recht. Das ist, glaube ich, auch eine Rolle für äußere Hilfe. Das war ja die Idee hinter den Just Energy Transition Partnerships, dass man gewisserweise Eisbrecher braucht. Okay, es ist klar, die strukturelle Entwicklung geht hin zu sauberer Energie überall in der Welt. Das Problem ist, wie viel Widerstand wird geleistet und von wem und zu welchen Kosten und kommt es zu Verzweiflungsakten, sagen wir mal. Versuche bis zum allerletzten Fass noch, Öl zu produzieren, weil man die Devisen braucht und für sich und für sein Land überhaupt keine Zukunft sieht. Und dann ist die Frage, okay, genau wie du sagst, Jörg, wie kriegen wir die Koalitionen zusammen, die diese Blockade lösen und wo man sagen kann, okay, es ist zwar Umstellung und die kostet natürlich, aber insgesamt sehen wir eine bessere Zukunft, die in diese Richtung geht. Und dann ist die Frage, okay, können äußere Finanzgeber vielleicht hier nachhelfen, in den entscheidenden Punkten, in den entscheidenden Ländern auch als Modelle, wo man sagen kann, okay, haben halt 5 Milliarden gefehlt, die kommen dann von außen. Das war die Idee hinter den JetPs. Das war ja eines der großen, viel umjubelten Ergebnisse der Glasgow-Konferenz von den Europäern, Amerikanern, für Südafrika, für Vietnam, für Indonesien. Aber das Manko war halt, dass gar kein Geld drin war. Es war das übliche Herumschachern, wo die Europäer und Amerikaner nicht wirklich gekotzt haben, wo wirklich wenig Geld geflossen ist. Und ihr kennt, wie ich auch, die Debatte in Südafrika. Ihr Fazit aus dieser Erfahrung war, wir müssen das selbst machen, weil von außen diese Hilfe nicht kommt. Aber der Grundgedanke, den fände ich bestechend. Also so eine Eisbrecherfunktion, der äußere Impuls, der exogene Impuls. Denn das ist ja bei all diesen Verwandlungsprozessen immer die Frage, wenn das Gegebene bestimmt ist, durch das Gegebene, wie kommt man zu irgendwas anderem? Und da bräuchte man halt Impulse, die von irgendwoher kommen. Und da können, glaube ich, solche Abmachungen wirklich helfen.
Ja, und ich würde sagen, auch überhaupt erstmal sich die Arbeit zu machen, zu überlegen, wie können wir denn einzelne Sektoren transformieren? Was sind realistische Zielvorgaben? Was braucht es dafür an externer Finanzierung? Welche Leute müssen wir vielleicht auf dem Weg dahin mitnehmen? Welche Form von Capacity Building für Umschulungen schaffen und so weiter? Also das ist ja wirklich etwas sehr Komplexes, ne, wenn man sich das mal so in all seiner Ganzheit anguckt, dieser Prozess. Und da sind wir ja einfach bei vielen dieser Probleme noch nicht wirklich vorangekommen. So, deshalb ist ja, glaube ich, auch diese Idee von der Santa Marta-Konferenz, ne, dass auf der einen Seite ist irgendwie eine Gruppe der Willigen gibt, die jetzt mal voranmarschiert, die diesen Diskurs vorantreibt, belebt, die sich auch austauschen über Lessons learned, was könnte denn funktionieren, wie kann man fossile Subventionen vielleicht abschaffen, in welchen Bereichen macht das Sinn und so weiter. Also erstmal auf dieser sehr banalen Ebene Ideen austauschen, aber dann natürlich wird es ja letzten Endes um die nationale Umsetzung gehen und die konkreten sektoralen Pläne, die dann die einzelnen Länder ausarbeiten müssen.
Ja, wir hatten gerade eben eine sehr interessante Diskussion mit Kollegen aus Brasilien zum Beispiel, der ja ein absoluter Vorreiter ist in erneuerbaren Energien, aber bisher Hydro, also Staudämme und Wind. Sie hat uns vorgetragen, wie zwiespältig die Folge einer aus China kommenden solarbasierten Ausbau ist für die Windenergieindustrie in Brasilien. Wir kennen das, diese ähnlichen Geschichten aus Europa auch, wo dann auf einmal die Nachfrage einbricht für erneuerbaren Strom über Wind generiert. Und das Entscheidende ist, dass die Windenergie aus naheliegenden Gründen, weil die Dinger ja absolut riesig sind, diese Turbinen, örtlich produziert werden. Und es gibt brasilianische Interessen und eine relativ hochstehende technologische Kapazität für diese Turbinen. Und die wird jetzt bedroht durch perverserweise den Erfolg des billigen chinesischen Solar. Und da ist natürlich die Frage, wie man das austariert und wie man diese Koalition schafft. Und das sind sehr, sehr komplexe Probleme, die dann gelöst werden müssen. Aber wie du sagst, Sarah, ich bin ganz bei dir. Also eine Konferenz der Willigen ist vermutlich auch für, sagen wir mal, die Kampfmoral nicht schlecht. Denn darum geht's.
Ich wollte noch einen Aspekt ansprechen, und zwar die Diskussion, die so unter Klimaaktiven oder ja im weitesten Sinne am Klimaproblem Interessierten schon seit einigen Jahren läuft, zwischen denjenigen, die sagen, wir lösen das Klimaproblem letztlich auf der Nachfrageseite nach fossilen Brennstoffen, indem wir Erneuerbare ausbauen, indem wir Altbauen machen, elektrifizieren, und anderen, die sagen, wir müssen letztendlich die Produktion von fossilen Energien direkt begrenzen. Leave it in the ground ist da so der große Slogan. Und da gibt es eben diese zwei Stränge. Wie siehst denn du das Verhältnis zwischen einem eher an fossiler Nachfrage oder am fossilen Angebot orientierten Ansätzen der Klimapolitik?
Ich würde noch ein drittes dazu fügen, das natürlich die große chinesische Lösung ist, nämlich der absolut massive, rücksichtslose, hemmungslose Ausbau der Erneuerbaren. Von der Angebotsseite her ohne Nachfrage erstmal einfach billigen grünen Strom ausbauen, mal gucken, was dann kommt an Nachfrage, weil man das nicht berechnen kann. Und ich denke, diese drei Sachen zusammen zu puzzeln, das ist der absolute Clou. Also die europäische Lösung nach sozialmarktwirtschaftlichen Prinzipien ging im Grunde zuerst jedenfalls auf europäischer Ebene mit dem ETS, das heißt mit diesen Bepreisung von Carbon, von der Nachfrage aus. Und was im Grunde bestechend ist von der ökonomischen Seite her, ist es übergreifend, es ist wieder Preisschock von 73, 79. Man weiß gar nicht, wo alles die Effizienzen sind, die man finden kann. Letztendlich ist der Konsument in einem Marktsystem der König. Alles sehr einleuchtend, wenn man nicht die Fossilen drosselt, direkt drosselt und gleichzeitig die Alternativen, das heißt die sauberen, ausbaut, dann ist das ja nur Qual. Das heißt, man quält die Konsumenten einfach. Man besteuert sie einfach, full stop, ohne wirklich eine Alternative zu bieten. Und das ist natürlich das Risiko, das wir dann bei den GA Jones gesehen haben, wo du wirklich einen auch berechtigten Protest hast von kleinbürgerlichen Arbeiterinnen, die sagen, was sollen wir denn eigentlich hier? Also gibt die Steuererlasse für die Superreichen und wir müssen für unseren Diesel auf einmal so viel mehr bezahlen. Und was ist meine Alternative? Ich muss fahren. EVs sind für 60.000 Euro zu haben, das hilft mir nicht. Das Entscheidende ist, denke ich, alles miteinander zu koppeln, aber nicht nur zu gütig. Also das Schöne ist natürlich der Ausbau der Erneuerbaren, aber man muss eben auch disziplinieren können. Und das ist auch Teil der chinesischen Geschichte. Bisher natürlich nicht gerade im riesigen Ausmaß, aber trotzdem seit 2015, sogar noch früher, steuern sie ziemlich hart gegen, nicht Kohle insgesamt, aber die schmutzigste Kohle. Also ihr Generatorpark, ihr Kraftwerkpark ist ungleich moderner als in den meisten westlichen Ländern, weil sie ständig die Schraube angezogen haben. So kann es auch gehen. Und das, denke ich, ist das Dreifache. Also man braucht wirklich alle drei zusammen. Und das hilft. Und dann kommen natürlich wieder die Einwürfe von Volkswirten. Also wenn ihr auf der Angebotsseite Druck macht, dann macht es keinen Sinn, von der Nachfrageseite her gleichzeitig Druck zu machen. Das ist alles dumm. Man muss alle Regler ständig umstellen. Das heißt, man macht Druck mit Carbonbepreisung und dann macht man Druck bei Kraftwerken, bei Kohle. Und man investiert schnell und hart in diese Lösung, die Sarah auch angesprochen hat. Umschulung, Umbau, strukturellen Wandel. Das Allerdeprimierendste an den Kohlekompromiss in Deutschland ist nicht nur die Kosten, sondern der vorausgesetzte Unwillen zum Wandel, der dann massiv entschädigt werden muss. Wenn man von dieser Prämisse ausgeht, dann geht das nicht schnell genug. Und es gibt nur Opfer. Und ich meine, ich will jetzt nicht subjektivistisch daherkommen und sagen, man muss die Veränderung umarmen. Darum geht es mir nicht. Aber die politischen Prämissen können nicht sein, dass sich nichts verändert und dass wir einfach nur normal weitermachen. Das geht nicht. Das heißt, die Frage ist, wie gestalten wir Wandel? Das war auch bei den Südafrikanern letztendlich das bestechendste Argument mit ihren Bergbaugewerkschaften. Leute, wie stellt ihr euch eigentlich die Zukunft vor? Was wir ausschließen können, ist, dass es so weitergeht. Okay, lass uns also über zukünftige Optionen reden. Und wir müssen in allen drei Gebieten arbeiten. Nachfrage, Angebot und alternative Angebote. Fossil unterdrücken, grün fördern und die Nachfrage umlenken.
Den Widerstand gegen den Wandel, dafür gibt es ja auch ein politisches Angebot. Und das ist die extreme Rechte, die im Grunde das Angebot macht, es muss sich nichts ändern.
Ja, absolut. Oder wir können so weitermachen und es wird noch toller. Ich meine, das darf man nicht unterschätzen. Also gerade die Brasilianer, für die ist ja Amazonas die bisher noch nicht ausgeschöpfte nationale Entwicklungsperspektive. Das muss man sich so vorstellen. Und bei den Amerikanern darf man ja nicht unterschätzen, der gewaltige Schub, der von Shale kam, das ist ja in der Geschichte der fossilen Energien eines der absolut größten Durchbrüche, die es jemals gegeben hat. In einem hochentwickelten Land, wo man dachte, wir machen nur noch Abwicklung. Nee, gar nicht. Auf einmal entdecken wir diese neuen Reserven. Und wenn das ein paar Mal geschieht, dann verändert das natürlich die Perspektive. Es geht ja unter anderem auch um die Verfestigung oder die Demolierung von Zukunftserwartungen. Und das, was sich aus den 2010ern nach Paris ergab, war ja die zunehmend verfestigende Vorstellung, dass wir wissen, dass Dekarbonisierung die Zukunft ist. Das Meta-Projekt der Trump-Leute ist die Zuversicht, dass wir wissen, dass das die Zukunft ist, zu untergraben. Sie müssen keine wirkliche Alternative anbieten, sie müssen nur die Zuversicht und das Vertrauen, dass diese Zukunft uns bevorsteht, das müssen sie untergraben. Das sind solche Treffen, wo 57 Länder mit 2 Milliarden Einwohnern sagen, nee, wir stehen dazu. Es gab wohl Ende 24, Anfang 25 ein Gespräch im UN-Gebäude, wo sich eine ähnliche Gruppierung mit den Chinesen versammelte und wo man sich gegenseitig anschaute, rundherum im Raum. Und die Frage war einfach nur, sind wir noch dabei? Und es ging im Kreis herum und Kolumbien und Großbritannien und die Niederlande haben gesagt, ja, ja, wir sind dabei. Und sie kamen zu den Chinesen und die Chinesen haben die anderen einfach nur angeguckt und gesagt, was glaubt ihr eigentlich? Müssen wir das bezeugen? Das war ihre Antwort. Das heißt, für den allergrößten Akteur in diesem System, sie wollen es gar nicht diskutieren. Sie wollen nicht bezeugen, dass sie dabei sind. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Schaut euch doch die Anreize an. Schaut euch doch unser technologisches Potenzial. Was glaubt ihr eigentlich? Ich will jetzt den Chinesen nicht zujubeln. Ich will nur sagen, wir sollten uns nicht einbilden, dass dieser Akteur in irgendeiner Weise jetzt wirklich aus der Bahn geworfen worden ist durch Trump. Das ist einfach nicht realistisch.
Ich glaube, damit kommen wir langsam zum Schluss. Aber es war schön zur Abwechslung hier auch mal über was Positives zu sprechen, ne? Also es macht ja auch Mut zu sehen, es machen sich Länder auf den Weg. Es gibt eine Fraktion pro Wandel, wie du es genannt hast, Adam. Und ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben, weil diese Frage der Transformation ist natürlich weiterhin einfach nach wie vor sehr komplex, was sie antreibt, was sie bremst und natürlich auch, wie sie dann politisch durchgesetzt werden kann. Deshalb an dieser Stelle erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke und tschüss.
Bitte, bitte.
Wie immer Feedback und Anregungen gerne an mme@boell.de. Diese Folge wurde konzipiert und gesprochen von Jörg Haas und Sarah Ribbert mit Adam Tooze, Produktionsleitung Jonas Fitsch, Schnitt Vincent Lindig vom Audiokollektiv, Projektmanagement, Social Media und Marketing Christina Rode, SEO Hannes Jeremia Jax.